Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Das ist unser Zeichner. Ja, genau. Du wirst uns heute ein bisschen aus dem zeichnerischen Alltag bei Mosaik erzählen. Unseren Geschäftsführer Klaus D. Schleiter haben wir auch mitgebracht. Er hat 1991 das Mosaik gerettet, indem er den Titel gekauft hat und somit vor dem Verschwinden bewahrt hat. Und last but not least, eine ganz besondere Gästin haben wir heute hier, die Frau Mühlmann aus Wittenberg von der Geschäftsstelle Luther 2017. Vielleicht wollen Sie noch mal kurz da was zu sagen, was Sie da machen bei der Geschäftsstelle und warum Sie heute hier bei uns sind.
Ja, also der Name ist so ein bisschen Programm, Luther 2017. Wir feiern dieses Jahr ja den 500. Jahrestag von Luthers Thesenveröffentlichung und damit den Beginn der Reformation. Und unsere Geschäftsstelle ist von Bund und Ländern eingerichtet worden, um das alles vorzubereiten, zu koordinieren. Und in dieser Vorbereitung sind wir auch irgendwie an das Mosaik geraten. Aber das ist eine Geschichte, die wir noch erzählen werden heute, oder?
Die werden wir noch erzählen. Es ist ja bei uns
ja,
so.
Darf ich mal ganz kurz unterbrechen, bevor wir jetzt weitermachen? Ja. Die Moderation macht Maren Ahrens, unsere Lektorin, die Monat für Monat dafür sorgt, dass die Story im Mosaik richtig stimmt.
Danke, Klaus, hast du mir gut geholfen, hast du gut dran gedacht, dass ich mich ja auch mal vorstellen könnte, ja. Aber wie ist es nun so bei Mosaik? Wie wird so ein Mosaikheft gemacht? Also wir sitzen da jeden Tag in unserer schönen Villa im Berliner Westend und überlegen uns so, was die Abrafaxe für Abenteuer erleben könnten. Und wie es nun genau zu diesem Buch gekommen ist, dieses Buch hat ja einen entscheidenden Vorteil einem Mosaikheft gegenüber. Es ist viel größer, es ist viel schwerer. Es hat viel mehr Seiten und man muss nicht einen ganzen Monat warten, bis man weiß, wie eine Geschichte weitergeht, sondern man hat ja gleich eine ganze Geschichte drin in diesem Buch. Wie es zu dem Buch gekommen ist, das wollen wir jetzt nochmal nachvollziehen und dafür machen wir erstmal einen kleinen Zeitsprung zurück in das Jahr 2015. Klaus, wie war das denn da? Nicht 2014? 15? 2015.
So ungefähr, ja.
Ja, so ungefähr.
Ja, vielleicht mal so zur Arbeitsweise von Mosaik. Es ist in der Regel so, dass wir uns nahezu jeden Montag zur Redaktionskonferenz treffen und es werden die nächsten Heftfolgen besprochen, es werden die aktuellen Zeichnungen besprochen und ab und zu gibt es auch Ideen, wie es dann irgendwann mal weitergehen soll. Und an diesem Montag gab es auch eine Diskussion und zwar, es war von diesem Jubiläum, von diesem Reformationsjubiläum die Rede und wir haben hin und her abgewogen, wäre das eigentlich ein Thema für Mosaik? Ein ganz großer Aspekt war, die Abrafaxe treten ja immer in ihren Reisebeschreibungen neutral auf, sie berichten neutral, müssen sie sich auf die Seite der Kirche schlagen, können sie aus der Sicht eines Wissenschaftlers berichten und so weiter. Fragen waren alle offen. Und dann ungefähr so, das war am Vormittag und dann war die Mittagspause.
Tja, interessanterweise just am selben Morgen saßen im schönen Magdeburg, also nicht ganz so weit entfernt von Berlin, der Herr Meister und ich zusammen und besprachen, wie man denn Luther und die Reformation so ein kleines bisschen besser runterbrechen kann und spannend und interessant erzählen kann für Kinder und Jugendliche und eigentlich auch Erwachsene, die ewig jung geblieben sind. Und uns fiel ein, dass wir schon seit Kindesbeinen an beide begeisterte Mosaikleser sind und haben gedacht, das wär's doch. Also wenn die Abrafaxe mal auf Luther treffen könnten, die könnten doch Luther so richtig erklären, dass man ihn auch versteht. Und ich bin ja mal ein bisschen schüchtern, merkt man jetzt nicht, aber ist tatsächlich so. Und deshalb musste der Herr Meister für mich, weil ich mich nicht getraut habe, anrufen. Ja, und deshalb das Telefon. Denn am Nachmittag hatten wir uns dann die Telefonnummer rausgesucht und haben angerufen und ein sehr freundliches Telefonat mit ihm geführt.
2015 gab es in Magdeburg noch diese Art von Telefon.
Das war übrigens 2014, haben wir festgestellt.
Oh, 14,
2014. Ja, aber wie ist das denn bei Mosaik so, dass jeder einfach anrufen kann und dann entsteht da eine neue Serie, weil jemand gesagt hat, ach, das Thema finde ich aber spannend, Klaus.
Ja, du siehst doch jetzt das Beispiel, wie es funktioniert. Ja,
ja, stimmt.
Ja, vielleicht das Ergebnis des Telefonats war, dass wir ja grundsätzlich ähnliche Ideen hatten. Und was Herr Meister mit ja, in diesem Telefonat angesprochen hatte, dass er sehr viele Kontakte zu Wissenschaftlern und zu Instituten und Archiven hat, die genau dieses Thema uns oder die Fragen zu diesem Thema uns beantworten könnten. Und das half uns natürlich extrem weiter. Ich will einfach nur mal ein paar Beispiele bringen. Als wir die Japan-Serie gemacht hatten, da hatten wir die Deutsch-Japanische Gesellschaft als Berater zur Seite und das japanische Generalkonsulat in Frankfurt hat uns weitergeholfen. Als wir die Australien-Serie gemacht hatten, hatten wir sehr, sehr gute Kontakte zu den Museen in Sydney, in Melbourne und in Adelaide. Und das half uns natürlich auch extrem weiter. Und wir sind natürlich sehr, sehr angewiesen auf Quellen, weil wir ja im Mosaik ja ziemlich viel Wert darauf legen, dass das, was man in den Panels sieht, von der Architektur, von den technischen Gegebenheiten und so weiter, dass das authentisch aus dieser Zeit ist. Und unsere Zeichner das dann sehr, sehr liebevoll umsetzen.
Ja, also das heißt quasi, auch in Wittenberg standen uns alle Türen offen, soll dieses Bild wahrscheinlich sagen, aber Ihr Büro war doch ein bisschen schöner noch. Frau Mühlmann, so sah das nicht aus, ne?
Ein kleines bisschen ist passiert.
Ja, auch schon in Wittenberg. Und wir haben natürlich in Vorbereitung auf die Serie auch noch was ganz Besonderes gemacht. Also wir haben nicht diese ganzen Bücher nur gelesen, die da eben zu sehen waren, sondern wir haben auch einen Betriebsausflug gemacht. Ne, Andreas, erinnerst du dich noch?
Ja, wir sind in diese wunderbare Stadt gefahren und haben uns da genau vor Ort informiert. Und da haben wir auch die Frau Mühlmann zum ersten Mal persönlich als Zeichner getroffen. Die anderen kannten die ja schon vorher. Und haben uns von ihr lang und breit erklären lassen, was da wichtig wäre und was du ins Heft rein musst und so weiter. Und haben wirklich mit eigenen Augen mal gucken können als Zeichner, wie die Stadt so aussieht, dass man schon mal so einen groben Überblick hat und so weiter, um mal so ein bisschen sich schon ranzutasten, ja, an die Thematik dann.
Das ist aber schön, dass du dich doch noch an andere Sachen als an den Döner erinnerst.
Oh ja, der Döner in Württemberg, der war total lecker, also absolut.
Sehr schön. Also hier sieht man das Team so ein bisschen und Frau Mühlmann voll in Aktion, die uns da gerade alles erklärt. Und diese Sachen sind dann natürlich irgendwann auf dem Schreibtisch unserer Zeichner gelandet. So sieht das da aus. Also die schaffen es zwar jeden Monat ein Mosaik zu zeichnen, aber aufräumen schaffen sie nie so wirklich. Oder?
Ja, ne? Naja, zum Glück ist es nicht mein Tisch, aber meiner sieht ein bisschen anders unordentlich aus. Aber unordentlich auf jeden Fall.
Ja, man braucht ja einfach auch viele Zeichenvorlagen. Ich meine, ich will dich jetzt mal ein bisschen verteidigen hier, ne? Das ist ja wichtig. Das sind ja Arbeitsmaterialien.
Ja, natürlich,
ne?
Klar. Man kann sich so rausreden, wenn man will.
Ja, und Klaus hat auf dieser Fahrt auch ganz viele Fotos gemacht, die dann alle irgendwo im Mosaik Verwendung gefunden haben. Und diese kleine Reise wollen wir jetzt mal so ein bisschen nachvollziehen. Was ist historische Wirklichkeit? Wie ist es im Mosaik umgesetzt? Wo musste man ein bisschen tricksen? So ein paar Beispiele wollen wir uns jetzt mal angucken, die in diesem Buch dann auch nachher dokumentiert sind. Wo stehen wir denn hier jetzt gerade, Frau Mühlmann?
Das ist das Portal, das zum Hof der Universität von Wittenberg führt, der Leukorea. Man sieht den Namen da. Für die Altgriechen unter uns, das kommt von Leukos Orosch, Weißer Berg, denn Wittenberg heißt übrigens auch Weißer Berg. Wer jetzt schon mal da war, wird sich wundern, wo der Berg ist, aber gut, auch kleine Hügel werden schon Berg genannt bei uns in der Gegend. Das Schöne ist, dass viele der Gebäude in Wittenberg tatsächlich noch stehen, vielleicht nicht ganz mehr so aussehen wie zu Luthers Zeiten, aber man bekommt doch einen guten Eindruck davon, wie die Stadt wohl so gewesen sein muss. Und viele der reicheren Bürger oder auch die Universität konnten sich eben solche Portale reich verziert mit Sitznischen leisten. Eigentlich gehörte das einem Arzt. Schön erkennbar auch mit diesem, oben auf dem Pokal sehen Sie so einen kleinen Jungen, der einen Schädel in der Hand hält. Das war damals ein Symbol für die Endlichkeit, also Anfang und Ende des Lebens. Ob das jetzt so die gute Werbung für einen Arzt ist, weiß ich nicht, aber ja.
Ja, hier sehen wir es auch nochmal und wie es nachher im Mosaik aussieht und umgesetzt wurde, das ist auf diesem Bild ersichtlich. Und Klaus, da gibt es ja auch noch eine kleine geheime Neuigkeit hier auf der Buchmesse heute zu verkünden, ne?
Ja, was heißt hier, ob es eine geheime Neuigkeit ist, aber irgendwann mal wird man dieses sehr, sehr tolle Tor auch auf der Titelseite vom Mosaik finden. Das wird dann irgendwann in den nächsten Monaten sein.
Stimmt. Ja, du hast den Überblick auch ein bisschen verloren, welches Heft das jetzt ist, wo da drauf kommt.
Nee, ich wollte es einfach nicht sagen.
Ach, du wolltest es nicht verraten. Okay, nein, wir lassen es also noch ein
bisschen. Also
noch
kein Spoiler-Alarm.
Nein, kein Spoiler-Alarm. Gut, und wenn wir hinter dieses Tor gucken, genau, das haben wir natürlich auch mal gemacht. Die Rückseite sieht dann so aus.
Ja, denn der Ort ist ja ganz besonders wichtig. Schließlich hat man Luther dort besonders oft antreffen können, denn die Universität war sein Arbeitsort. Er hat ja als Professor der Theologie in Wittenberg gearbeitet und war deshalb an der Universität besonders häufig zugegen.
Das möchte sein, aber heute ist da ja keine Universität mehr, sondern heute haben Sie Ihr schönes Büro da, ne?
Ja, wir arbeiten da, wo Luther schon gearbeitet hat. Der kann uns also immer im Geiste über die Schulter schauen.
Okay. Ein weiteres schönes Beispiel aus dem Stadtbild von Wittenberg, was heute noch so zu sehen ist und was wir auch im Mosaik wieder umgesetzt haben, ist diese Eingangstür vom Melanchthon-Haus.
Ganz genau, Philipp Melanchthon, ein guter Freund Martin Luthers und Sprachprofessor in Wittenberg, hat finanziert von der Stadt ein besonders schönes Bürgerhaus bekommen mit einer für die damalige Zeit tatsächlich typischen Tür, wenn man sie sich leisten konnte, wieder mit diesen Sitznischen, die waren wirklich, wir machen das hier gerade mal vor, ne? zum Sitzen gedacht. Und wenn man genau hinguckt, dann sieht man, dass die Tür so einen Spalt zwischendurch hat. Von innen sieht man das noch ein bisschen besser, weil da nämlich dann das Licht zu sehen ist. Das ist nicht, weil die Tür falsch gebaut haben. Man hat ganz bewusst den Spalt gemacht, damit man den oberen und unteren Teil der Türe getrennt voneinander öffnen konnte. Da muss man zu wissen, Hühner, Gänse, Schweine, was man so hatte, an Haustieren, neben Hund und Katze zum Beispiel, die sind im Haus rumgelaufen in der Stadt. Und damit die nicht weglaufen können, musste der untere Teil der Tür immer zubleiben. Damit aber nicht alles nach Schwein und Huhn stinkt, hat man gerne mal so ein bisschen Durchzug gemacht. Aber die Dame da, die zeigt schon, dass man das auch gerne genutzt hat, um einen guten Überblick darüber zu haben, wer denn so vorbeikommt. In dem Fall gerade ein Teil der Avrafaxe. Und wenn die aussehen, als ob sie als Reisende gut was zu erzählen haben, dann hat man ihnen auch gerne mal ein Dünnbier oder ein bisschen was zu essen angeboten, als Gegenleistung dafür, dass sie die neuesten Neuigkeiten von der Reise verraten.
Ja, unser Kalifax lässt sich ja hier auch gleich ein bisschen mit Eierkuchen verwöhnen. Und wie wir gesehen haben, in Wirklichkeit ist es die Tür heutzutage vom Melanchthon-Haus. Aber im Mosaik ist es ja, da wohnt ja jetzt nicht Philipp Melanchthon in dem Haus, Klaus. Wie hängt das zusammen?
Ja, dieses Haus von Melanchthon wurde ja erst ungefähr 15 Jahre später gebaut. Nur, das ist ein mehr oder weniger dramaturgischer Trick, den Mosaik hat. Das heißt, wenn wir irgendeine historische Gegebenheit finden, die uns wert ist, im Mosaik zu zeigen, dann leisten wir uns auch diese Lockerheit, dass wir sagen, wir pflanzen dieses Teil oder die Situation auch in diese Geschichte rein, um unseren Lesern einfach zu zeigen, was damals so typisch und wichtig war. Und das ist jetzt nicht eine Geschichtsverfälschung, denn diese Art von Türen, die gab es in Wittenberg auch an anderen Häusern. Nur wir fanden es eben ganz spannend, diese Melanchthon-Tür dann auch zeichnerisch umzusetzen.
Wo wir gerade beim großen Melanchthon sind, da gucken wir uns doch auch gleich nochmal die Figur des Philipp Melanchthon an. Den haben wir ja auch erst so richtig durch Sie in Wittenberg kennengelernt, ne?
Ja, das ist immer ein bisschen schade. Neben dem übergroßen Luther gehen dann andere Personen manchmal ein wenig verloren. Und Philipp Melanchthon war ein ganz, ganz wichtiger Mitstreiter Martin Luthers. Luther selber hielt große Stücke auf ihn, hat einmal gesagt, der kleine Grieche ist wohl 100 Luther wert. Also hat ihn für höher eingeschätzt als sich selbst. Kleiner war übrigens wirklich. Philipp Melanchthon war also deutlich kleiner als Martin Luther selber. Es wird auch als nicht besonders gut aussehend von den Studenten beschrieben. Einer hat mal geschrieben, er sei genauso unansehnlich wie seine Frau. Das sind jetzt nicht Komplimente, aber wenn es um seinen Intellekt ging, wenn es darum zu sagen, wie er als Lehrer und Professor war, wie schlau er war, da haben alle nur in höchsten Tönen von ihm geschwärmt. Er galt als einer der Universalgenies seiner Zeit, weil er sich in ganz vielen Bereichen, nicht nur in den alten Sprachen, die er gelehrt hat, auskannte. Und das macht ihn natürlich zu so einer spannenden Persönlichkeit. Und er ist mein Lieblingsreformator, deshalb bin ich besonders froh, dass er es auch in die Hefte hineinschaffen wird.
Okay, das freut uns ja, dass Ihnen das gefällt.
Aber der Name von Melanchthon, das ist sein Künstlername.
Ja, sowas in der Art, muss man sagen. Eigentlich ist er geboren als Philipp Schwarzert. Das ist zusammengesetzt für schwarze Erde und Melanchthon ist auch wieder die griechische Übersetzung. Melan bedeutet schwarz und Chthon bedeutet Erde.
Und wie ist der Melanchthon jetzt denn eigentlich ins Mosaik gekommen? Also wir haben solche historischen Vorlagen gehabt und wie passiert das dann, dass so eine Figur entwickelt wird, Andreas?
Naja, wie man hier sieht, hat man ja jede Menge Vorlagen historischer Art, ne? Und die werden dann von den Zeichnern vorgenommen und dann versucht jeder bei uns mal irgendwie auszuprobieren, wie er mit dieser Figur klarkommt, ob er da eine ordentliche Comicfigur draus gestalten kann. Und da hatten wir bei dem Melanchthon eine ganze Menge zu tun, weil wir diesen Knackpunkt hatten, dass der ja so ein Winzling ist und dass er auch sehr jugendlich noch wirkte. Der ist ja in der Studentenschar der Universität ein bisschen untergegangen. Die haben den ja für einen Mitschüler gehalten zum Teil, als er da neu in der Uni war. Das mussten wir uns erstmal auch ein bisschen gedanklich erarbeiten und wahrscheinlich hat auch Frau Mühlmann da ein bisschen mit nachgeholfen, sodass dann letzten Endes über verschiedene Etappen diese Figur dann entstanden ist, so wie sie sein sollte.
Wie muss man sich das denn vorstellen beim Mosaik, wenn es jetzt heißt neue Serie mit Martin Luther, mit Melanchthon, mit Cranach? Gibt es denn so einen kleinen Wettstreit unter den Zeichnern, wer dann wen macht oder hat auch jeder Zeichner so gewisse Vorlieben für Figuren?
Ja, also kann man schon so sagen. Wir versuchen zuerst erstmal, dass jeder Zeichner alle Figuren irgendwie in Angriff nimmt, um die zu bearbeiten, um die umzusetzen, da irgendwie einen Mosaikstil mit reinzubringen. Wir wollen ja nicht zu realistisch werden eigentlich. Und also ich habe zum Beispiel mit dem Luther totale Schwierigkeiten gehabt, den zu zeichnen. Den habe ich dann noch sein lassen, weil ich gemerkt habe, andere Kollegen kriegen den besser in den Griff. Und unser Nils, der hat den dann übernommen und auch die Endversion des Luthers dann geschaffen. Und darüber bin ich auch sehr froh. Mir dagegen ist der Cranach relativ leicht gefallen. Der sah irgendwie so gemütlich aus. Irgendwie fand ich so, der entspricht so meinem Wesen so ein bisschen, so die etwas bulligeren, dicken Typen, so die so ein bisschen mit der Tür ins Haus fallen. So, das hat mir gut gefallen und Spaß gemacht.
Interessant zu hören, aber hier sehen wir ihn nochmal, den Melanchthon. Wie gesagt, wir haben uns dann von unseren ursprünglichen Entwürfen verabschiedet, ne Klaus, und den nochmal.
Ja, es war ihm wichtig, auch von der Proportion her, was man im Model Sheet nicht gesehen hat, weil man ja keinen Bezug zu den anderen Figuren hatte. Hier in diesem angefangenen Panel sieht man, dass er eben wesentlich kleiner als Luther ist und dass er auch von der Physiognomie her eben jugendlich wirkt. Und das war ja teilweise sein Verhängnis, wenn er angefangen hat, zwischen den Studenten zu diskutieren, dass er sehr darum gekämpft hatte, eben ernst genommen zu werden.
Gut, zurück auf die Straßen von Wittenberg. Das ist noch originales Pflaster, auch aus Cranachs Zeiten hier.
Ja, tatsächlich. Und ich kann Ihnen sagen, es läuft sich wirklich so schlecht, wie es aussieht. Schon Luther hat sich darüber beschwert.
Okay, also wir sind, wie gesagt, einen ganzen Tag durch die Straßen von Wittenberg gestreift und haben uns alles angeguckt. Aber vieles hat sich ja doch schon getan von jenen Zeiten bis heute und auf so einem Bild hier mussten wir zum Beispiel auch unsere Fantasie spielen lassen. Ne?
Das stimmt, denn heute sind die Bäche jetzt nicht mehr an allen Stellen so zu finden, aber die spielten natürlich im damaligen Lebensalltag eine große Rolle, weil vor den meisten Häusern diese Bachläufe lang gingen und durchaus für viele Probleme sorgten. Wir haben immer noch die Dokumente, Beschwerdebriefe an den Rat der Stadt, weil einer sagt, also der hat gerade seinen Müll aus dem Fenster geworfen, um wahrscheinlich den Bach zu treffen, aber ich habe ihn auf den Kopf gekriegt. Das kam also alles vor. Es gab auch richtige Regelungen, wie viel Müll in den Bach geworfen werden durfte. Und es gab eine klare Regelung, wenn Brautag angesetzt war, denn das Wasser wurde auch zum Brauen verwendet, dass dann eine bestimmte Zeit, mehrere Tage vorher, kein Müll mehr in den Bach geworfen wurde. Und da wurden sehr harte Strafen verhängt, weil es hat sich natürlich nicht jeder dran gehalten.
Aber damals war doch der Müll eigentlich biologisch abbaubar, oder?
Ja, die Leute haben den auch mitgetrunken. Das erste Bier, was dann nicht mehr aus dem Bach gebraut wurde, da haben sich die Leute auch beschwert, es würde nicht mehr so schön würzig schmecken.
Oder noch würziger.
Hier sehen wir den Bach nochmal heute. Heute ist er nur noch schön, ja? Da wird nichts mehr gemacht wirklich mit dem Wasser,
da oder? Wird jetzt auch nichts mehr reingeworfen und es wird auch nicht mehr zum Brauen verwendet.
Ja. Das ist, glaube ich, ein Modell hier gewesen aus dem Lutherhaus. Klaus, wieso hast du davon Fotos gemacht?
Ja, für unseren Hintergrundzeichner, der auch die Architektur umsetzt, ist natürlich unheimlich wichtig zu wissen, wo sind die Straßen, wo sind die Häuser, wenn die Aberfaxe mit ihren Begleitern, mit Luther, mit Bernstein und so weiter durch das Wittenberg laufen, dann ist es natürlich wichtig auch für den Leser, wenn diese Figuren sich dann mal rumdrehen in diesem Bild, dass man dann auch die richtige Perspektive in der nächsten Straße hat. Und wenn sich diese Straßensituation dann häufig wiederholt im Mosaik, dann legen wir natürlich Wert darauf, dass eben auch die Häuser immer an der gleichen Stelle, die Fenster an der gleichen Stelle sind. Sicherlich, es passieren einige Fehler, dass man, was weiß ich mal, ein Fenster an die falsche Seite bringt. Aber hierfür ist so ein Modell unheimlich hilfreich, um eben die Orientierung beim Zeichnen nicht zu verlieren.
Als nächstes haben wir hier eine weitere wichtige Figur aus der Reformationszeit, den Johann Tetzel. Warum musste der unbedingt mitspielen im Mosaik?
Warum sie ihn so reingenommen haben, ich nehme an, man braucht einen Gegenspieler in einem Mosaik, aber Tetzel ist schon eine ganz, ganz spannende Figur, ohne die die Reformation auch undenkbar wäre. Er war ein Dominikanermönch und ist im Auftrag des Kardinal Albrechts von Brandenburg im nördlichen Teil Mitteldeutschlands gezogen und hat dort Ablassbriefe verkauft. Und er war deshalb so bekannt, also er war jetzt nicht der Einzige, der das gemacht hat. Es gab eine Menge Ablassprediger in der damaligen Zeit, die wirklich auch von Ort zu Ort gezogen sind. Tetzel war aber insofern besonders, der war ein richtig guter Verkäufer. Der wusste ganz genau, wie er die Leute kriegt. Denn als erstes, wenn der in eine Stadt reinkam, hat er nämlich nicht angefangen, gleich zu verkaufen. Nein, die ersten Tage hat er Predigten gehalten. Hat den Leuten erzählt, wie es denn im Fegefeuer aussieht. Was ihnen denn da alles so blüht und was denn passieren würde. Er hat sogar Theaterstücke aufgespürt. Er hat Bilder gezeigt, Großachnen und den Leuten so richtig, richtig Angst davor gemacht. Und wenn alle in Panik waren und dachten, um Gottes Willen, was passiert mir, wenn ich morgen sterbe? Ich muss was dagegen tun. Dann hat er gesagt, gar kein Problem. Ich kann euch davon befreien. Ihr müsst einfach nur ein bisschen Geld geben und in diesen Kasten hier werfen. Er hat sogar, heute würde man sagen, einen Jingle kreiert. Ja, einen kleinen Reim, der da lautete, wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele im Hui in den Himmel springt. Und damit war er zum erfolgreichsten Ablassprediger der damaligen Zeit geworden und sei ein bisschen zum Wut- und Hassobjekt von Martin Luther.
Diesen Werbespruch haben wir uns natürlich auch nicht entgehen lassen. Der ist auch in diesem Mosaikheft, kommt ja auch aus Tetzels Mund. Und Tetzel ist ja eine Figur, die du gezeichnet hast, Andreas, ja? Hast du gerufen, Bösewicht hier, ich? Oder wie war das?
Ja, wahrscheinlich so, weil die Bösewichte, die machen eigentlich den meisten Spaß. Ich meine, lustige Figuren sind sicherlich auch sehr schön zu zeichnen, aber wenn man so einen richtig so einen fiesen mal so, auch mal so ein bisschen seine Aggression rauslassen kann an solchen Figuren, das ist schon immer das Highlight eigentlich so des Tages.
Also hast du da auch keine Probleme mit gehabt oder hast du jetzt in der Serie bei irgendeiner Figur schon mal gemerkt, oh, hätte ich der bloß was anderes angezogen oder hätte die bloß einen anderen Bauch oder so, dass sich das irgendwie schlecht zeichnet manchmal?
Ja,
oder?
Ich muss leider zugeben, dass ich mit der Barbara Kranach, also der Frau von Lukas Kranach, nicht so zufrieden bin, weil die Figur habe ich mir auch nicht selber ausgedacht und damit komme ich weniger gut klar. Asche auf mein Haupt, ich mühe mich zwar redlich, aber irgendwie will sie mir nicht so recht von der Hand gehen.
Aber das hat jetzt nichts damit zu tun, dass es eine Frau ist, ne?
Nein, ich bin ja ein großer Frauenfreund. Okay. Frauenversteher auch teilweise. Okay. Und kriege immer großes Lob von meiner Freundin, weil ich so ein toller Mann bin, der auch Frauen verstehen kann, ohne jetzt für mich groß rausstreichen zu wollen. Ne?
Ich
bin so bescheiden, wie ich bin. Okay, das schweift jetzt leider ab.
Nee, nicht, aber, dass du hier noch lauter Telefonnummer nachher zugeschoben kriegst oder
da,
so, weißt du?
Da bin ich ganz resistent.
Keine Chance.
Die Sache war ja die, die Sally, die damals die Barbara entworfen hat, die hatte schon so viele andere Figuren noch irgendwie zu zeichnen und da musste ich einfach ihr auch ein bisschen zur Seite springen.
Also hast
wieder mal Frauen geholfen, Frauen verstanden.
Ja, aber du hast auch fürs Leben gelernt, hoffentlich, dass man das dann doch nochmal gleich zu Anfang anpacken sollte und dann, wenn einen da irgendwas stört, ne, dass man das aus dem Weg räumen sollte.
Ja, also wie gesagt, das habe ich nicht gleich bei der Wurzel gepackt, das Übel. Und deshalb denke ich, beim nächsten Mal mache ich es besser.
Bei der nächsten Serie dann.
Bei der nächsten Serie, ja. Wann immer die kommt.
Gut. Gut, Klaus, guck mal hier, ein Gemäldefoto von dir, leicht verschwommen. Was ist denn da zu sehen?
Meinst du diesen hellen Fleck da in der Mitte?
Ja, dieses helle Fleck, der sieht schon irgendwie aus wie so ein Tierchen.
Vielleicht kann ich ein bisschen helfen.
Du meinst jetzt den,
ja?
Rechts,
Ja, ich habe eine gute Ahnung. Es kommt mir sehr bekannt vor. Das ist ein Gemälde von Lukas Cranach, eine Auftragsarbeit. Für einen Wittenberger Bürger sollte er einen kleinen Hausaltar malen. Da ist der heilige Antonius drauf. Und das, man erkennt es schwer, ist ein Schwein. Die Hausschweine sahen damals noch ein bisschen anders aus als heute. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, der Cranach konnte jetzt keine Schweine malen. Die sahen wirklich so aus. Das Besondere ist natürlich, man sieht es dort, ein bisschen verschwommen, das Schwein hat in beiden Ohren zwei Glöckchen drin. Und das ist wieder eine Wittenberger Geschichte, die tatsächlich passiert ist. Vielleicht können wir mal gucken, ob die den Weg auch ins Mosaik geschafft hat. Da ist nochmal das Schwein und hat auch ein Glöckchen drin. Tatsächlich haben die meisten Wittenberger eigene Schweine gehabt. Und es gab eine Regelung vom Kurfürsten, dass jeder sein Schwein am Morgen des Tages dem Schweinehirten übergeben musste. Der ist also überall lang gelaufen, dann gingen die Türen auf, dann hat er das Schwein abgeholt oder meinetwegen auch zwei oder drei, je nachdem wie viele Schweine es gab, hat die vor die Tore der Stadt geführt und am Abend wieder nach Hause gebracht. Dafür musste man den Schweinehirten natürlich bezahlen, das war ganz klar. Aber dann wurden die immer schön gefüttert vom Schweinehirt, das war seine Aufgabe. Aber es war eben Geld, was jeden Monat wegging. Und dann hat sich so der eine oder andere Wittenberger überlegt, wie man denn verhindern kann, dass man nun dieses Geld bezahlen muss und stellte fest, es gab ein Kloster in der Stadt. Die Franziskaner, die hatten auch Schweine. Und weil die nur kein Geld hatten, hat der Kurfürst gesagt, na gut, ihr Mönche, ihr dürft euch Schweine einfach auf die Straße schicken. Die dürfen da rumlaufen, waren ja nur eine Handvoll Schweine, kein Problem. Und die Wittenberger sollten die jetzt füttern. Haben die auch ganz brav gemacht. War ja eine gute Tat, wenn man so ein Schwein, das den Mönchen gehört, füttert. Und dann hat sich der erste Wittenberger überlegt, an so einem Schwein kann man ja nicht erkennen, wem das gehört, ne? Wenn ich vor so einem Schwein stehe, weiß ich nicht, ob das von den Franziskanern ist, schicke ich mein Schwein einfach auch auf die Straße, damit die Nachbarn das mitfüttern und ich spare mir das Geld. Es hat ganz gut funktioniert am Anfang, aber dann hat natürlich ein Nachbar gesehen, Mensch, was macht denn mein Nachbar da mit seinem Schwein? Ach, das mache ich auch, das ist eine gute Idee. Und das nahm dann irgendwann überhand, so dass also überall in der Stadt Schweine rumliefen und man stolperte über die Schweine. Aber unser Kurfürst hieß Friedrich der Weise, nicht umsonst. Der hat sich gedacht, naja, was die Bürger können, kann ich schon lange und verkündete dann den Mönchen, sie mögen ihre Schweine kennzeichnen, damit man sie unterscheiden kann. Also mussten die jetzt immer Glöckchen in die Ohren machen bei ihren Schweinen. Haben sich die Wittenberger gedacht, kein Problem, können wir auch. Und dann hatte man immer noch viele Schweine in der Stadt rumlaufen, aber diesmal mit vier Glöckchen. Sie haben also auch noch Lärm gemacht.
Und genau diese Geschichte haben wir tatsächlich in diesem Mosaikheft erzählt. Das ist übrigens einer der beliebtesten Mosaiktitel gewesen bei unserer Leserumfrage. Sieht ja auch ganz heimelig und schön aus. Es ist also, hat auch wieder sehr viel Realitätsbezug gehabt hier, diese Geschichte. Aber wenn ich mir das nächste Bild hier angucke, mit der Kirche und dem alten Rathaus, das sieht ja heute nicht mehr so aus. Also hat das Mosaik da einen Fehler gemacht oder was war da los, Klaus?
Ja, ich hatte ja schon vorhin erwähnt, dass wir uns bemühen, sehr authentisch zu der jeweiligen Zeit unsere, auch die architektonischen Zeichnungen eben anzulegen. Und was wir hier auf diesem Bild sehen, das ist die Stadtkirche von Wittenberg und aus der Sicht oder vom Standort des Rathausplatzes. Wenn wir jetzt ein Bild von heute uns angucken, wie es heute in Wittenberg aussieht, dann sieht man, dass vor dieser Stadtkirche eine Häuserzeile in der Zwischenzeit entstanden ist. Hier wollen wir ganz einfach mal aufzeigen, dass wir uns nicht an der wenn wir eine Geschichte machen, die eben im 16. Jahrhundert spielt, dass wir dann ganz einfach aus der damaligen Zeit Grundrisse, Stadtpläne und so weiter, also ganz, ganz viel authentisches Archivmaterial brauchen, denn die heutige Zeit widerspiegelt eben nicht das, was eben damals vorzufinden war. Und das wollten wir ganz einfach mal zeigen, dass wir auch im Mosaik eben da für solche Dinge, solche kleine Details eben auch großen Wert drauf legen.
Ich kann mich noch erinnern an dem Tag, als wir da waren, unweit von diesem Marktplatz, ist ja auch das Cranach-Haus in Wittenberg. Da haben wir auch einen Blick drauf geworfen. Und Lukas Cranach ist ja auch eine wichtige Figur in Mosaik, weil er auch eine wichtige Figur in der Reformationszeit war.
Ganz genau, man kann fast sagen, ohne, also so wie man sagen kann, ohne Luther keine Reformation, kann man auch sagen, ohne Cranach keine Reformation. Denn viele Leute hat Luther nur erreicht, weil Cranach seine Bilder, seine Schriften illustriert hat. Cranach war der Maler der Reformation. Zum einen wüssten wir gar nicht, wie Luther und Melanchthon aussehen ohne Cranach. Zum anderen hat er eben versucht, die Ideen, die Luther so aufgeschrieben hat, dann nochmal in Bildern darzustellen. Das macht natürlich viel aus. Abgesehen davon war er einer der ganz großen deutschen Maler der damaligen Zeit und galt als der beste Porträtmaler Europas im 16. Jahrhundert. Also alle großen Fürsten, alle Königshäuser haben sich alle malen lassen. Selbst Heinrich der VIII. Wollte mal das Porträt einer seiner zukünftigen Gattinnen von Cranach malen lassen. Der war aber so beschäftigt zu dem Zeitpunkt schon, dass der tatsächlich gesagt hat, habe ich keine Zeit für. Das muss man sich erst mal leisten können.
Und du, Andreas, was hast du aus dem größten Maler jener Zeit gemacht, diese Figur?
Eine Comicfigur.
Eine Comicfigur. Gut, was war denn da jetzt wichtig? Was war prägnant oder wie hast du ihn angelegt?
Also wie gesagt, ich habe ja schon das Gefühl gehabt, der ist so ein etwas stabilerer Bursche und so. Und dann ist es aber hier auch noch ein bisschen eine ältere Version, muss ich sagen. Der hat sich danach noch ein bisschen verändert. Also es war so die erste Herangehensweise, glaube ich, von mir. Da habe ich gedacht, er könnte so ein Pinselkleckser sein, aber er war ja doch mehr als bloß ein Pinselkleckser. Und sein Bart und seine Haare waren mir dann auch schon sehr wichtig gewesen. Die waren ja sehr markant gewesen und seine Nase war auch nicht ohne. Also der war so als Karikatur wirklich eine gute Vorlage. Diese Bilder, die man von ihm hatte, konnte man wirklich gut umsetzen, also ich zumindest.
Was machst du als Zeichner eigentlich lieber? Arbeitest du lieber Figuren aus, die einen realistischen Hintergrund haben oder denkst du dir lieber so ganz neue Figuren aus?
Ja, die Frage, die ist sehr berechtigt mir gegenüber, weil ich bin eigentlich jemand, der mal lieber seine Figuren selber ausdenken möchte. Wir haben ja jetzt wirklich viele Figuren, die jetzt so authentisch sein sollen und da bin ich froh, dass wir das unter den Kollegen aufteilen können, weil wenn ich die jetzt alle mit Vorlage und dann irgendwie versuchen, die zu adaptieren, umsetzen müsste, das würde mir dann auf Dauer doch sehr schwer fallen. Also es ist schöner, wenn man einfach seine Fantasie ins Kraut schießen lassen kann und dann einfach drauf losarbeiten kann und je nachdem, wie der Charakter des jeweiligen Figürchens da vom Autoren angelegt ist, sich dann eben selber über Gedanken darüber machen kann, als dass man schon Sachen so als Vorgabe hat. Weil man hat ja so als Zeichner auch so seine Ticks und seine Sachen, die man gerne macht und so. Und die kann man dann einfließen lassen und dann geht es auch beim Zeichnen besser.
Guck mal hier auf dem nächsten Bild haben wir schon mal einen Blick in Cranachs Werkstatt. Ey, das ist eindeutig ein Vorfahr von dir. Also da sieht es ja auch ein Vorfahre von dir. Das sieht da ja genauso möglich aus wie bei dir am Platz in der Werkstatt. Aber ja. Er hat sicherlich mit einigen anderen Sachen gearbeitet. Schauen wir mal. Noch ein bisschen weiter und hier wird nämlich auch mal so ein bisschen erklärt, wie er gearbeitet hat.
Cranach war, das galt für viele Maler, die malen war ein Handwerk damals, sie hatten ja auch Gesellen und Lehrlinge, aber es war eben eine Art, Geld zu verdienen und Cranach war besonders gut darin, Geld zu verdienen, das muss man wirklich sagen, war ein Unternehmer durch und durch und damit seine Bilder immer dieselbe Qualität haben, immer gleich aussahen, er hat sich vielfach ja auch selber kopiert, ja, also es gibt sozusagen von demselben Bildidee gibt es unzählige Male dasselbe Bild von Cranach und damit es immer gleich aussieht, hatte jeder seiner Gesellen einen eigenen Teilbereich, den er davon malen musste. Also einer, die nicht so talentiert waren, die waren so für die Grundierung der Leinwand zuständig. Dann gab es die den Hintergrund malen müssen. Es gab einen, der nur für die Tiere zuständig war, einen, der nur die Bäume gemalt hat. Und bei Porträts hat man das auch gemacht. Also es gab einen, der nur die Augen gemalt hat bei Porträts, einen, der nur die Umrisse gemalt hat, einen, der nur für die Haare zuständig war. Damit, auch wenn mehrfach Porträts gemalt werden müssen, einmal hat er einen Auftrag, da musste er 35 Porträts des Kurfürsten anfertigen für dessen Geburtstag. Die sollten natürlich alle identisch aussehen und dann waren die Gesellen dran und einer grundierte, einer machte den Hintergrund, der nächste die Umrisse, dann kamen die Augen, die Nase, also immer hatte jemand was anderes dabei, aber es sah immer gut aus und damit es sogar noch perfekter gab, gab es sogar Lochschablonen, mit denen man gearbeitet hat. Das heißt, Cranach hat die Skizze gemacht, dann hat man kleine Löcher reingemacht, hat so Staub genommen auf die neue Leinwand und dann hatte man auch genau die exakt gleichen Proportionen und Umrisse wie bei dem Bild davor. Also das ist schon fast industriell gewesen, was er da gemacht hat.
Siehst du, Klaus, sage ich doch, eindeutig ein Vorfahr von Andreas oder von der Arbeitsweise unserer Zeichner, oder?
Ja, die Mosaikwerkstatt ist mit der Cranach-Werkstatt in diesem Punkt ja nahezu identisch, denn wo Cranach mehr oder weniger die Sehenfähigkeit von Porträts, das heißt, dass die Augen, die Nasen und die Haarpracht eben überall gleich ist, Wert darauf gelegt hat, so legen wir bei den Mosaikzeichnungen auch Wert, dass zum Beispiel der Lukas Cranach auf der ersten Seite im Mosaik genauso aussieht wie auf der letzten Seite. Das gleiche gilt für die Abrafaxe, für Luther, für Melanchthon und so weiter. Aber wie schafft man das? Und so haben wir die gleiche Arbeitsweise, den gleichen Arbeitsstil auch beim Mosaik entwickelt. Jeder unserer Zeichner hat seine 2, 3 Figuren, die er zeichnet. Das Blatt Papier wandert von Schreibtisch zu Schreibtisch und jeder Zeichner fügt seine Figur dann in die Panels ein. Und wenn dann alle Figuren auf dem einen Blatt eingefügt sind, dann kommt dieses Blatt zu Andreas Schulze, das ist der Hintergrundzeichner, und der ergänzt dann erst die einzelnen Panels mit den Hintergründen, mit den technischen Details, den Architekturstilen und so weiter. So kann man ungefähr so eine gleiche Arbeitsweise erkennen. Hier mal ein Beispiel, wo dieser blaue Pfeil hinweist, das ist ja der Cranach hier von Andreas. Der Luther wird von Nils Bülow gezeichnet. Adrian ist zum Beispiel eine Figur von Uli Nietzsche und Michael wird regelmäßig von Sally gezeichnet. So schaffen wir es, dass wir auch einen einheitlichen Stil im Mosaik entwickeln.
Und? Aber wir sind nicht so spezialisiert wie Cranach. Also die Augen, die macht dann jeder für sich selber. Und da hat er nicht extra noch einen Augenspezialisten.
Und wenn du krank bist, dann spielt Cranach einfach nicht mit, oder was?
Also, sagen wir mal so, ich werde eigentlich selten krank. Insofern ist da die Gefahr nicht so groß. Obwohl, im letzten Jahr war es schlimm. Ja, da bin ich mehrere Male krank gewesen.
Keine Details, bitte.
Und nee, aber wir sind natürlich alle so erfahrene Zeichner, dass wir auch die Figuren der anderen Zeichner mitzeichnen können. Und sieht dann vielleicht manchmal doch ein bisschen anders aus. Also Hardcore-Fans werden da sicherlich Unterschiede finden können. Aber letzten Endes kann man sich auch untereinander austauschen mit den Figuren. Ist dann aber eben manchmal auch ein bisschen schwierig, weil wenn man sich dann die Figur von jemand anders rantasten muss, die dann so selber für sich zu erarbeiten, ist zum Teil nicht so einfach.
Wen würdest du denn aus der aktuellen Serie um keinen Preis zeichnen wollen? Gibt es da so eine Figur?
Ja, bei mir ist es eindeutig der Luther.
Achso, nicht die Abrafaxe oder so? Nee, ne, die
machst du auch mal. Nö, Abrafaxe nicht, ne.
Nee, aber der Luther, okay. Ja, der ist schwierig zu fassen so ein bisschen, ne, oder? Ja, vom Äußeren. Gut, gucken wir mal weiter. Das sieht ja ganz idyllisch aus. Was haben wir denn da?
Ah, das ist der Ort, ohne den es auf keinen Fall geht, wenn man eine Geschichte macht, in der Luther vorkommt. Und zwar ist das die Schlosskirche, allerdings so, wie sie heute aussieht. Denn ein bisschen hat sie sich in den letzten 500 Jahren schon verändert. Glücklicherweise hat Cranach auch die Kirche des Schlosses malen müssen. Und so sah sie aus zu Lebzeiten noch des Kurfürsten Friedrich. Und man sieht die Brücke, damals ist man wirklich noch über eine Brücke in die Kirche hineingegangen, also über einen der Bäche, die dort lang gehen, die hat auch den Weg hineingefahren. Und die Tür, die ja auch das schwarze Brett der Universität von Wittenberg war und an der deshalb also immer wieder Zettel hingen, angefangen davon, dass Leute gesagt haben, hier bei mir können Studenten gerne wohnen, bis hin zu Verkündungen, wann Vorlesungen sind oder wann man sich wo einzufinden hatte, wann die Antritte Vorlesungen von neuen Professoren waren, hing da so ziemlich alles an der Tür, muss man sagen.
Sieht man auch unserem Titel von dem Buch ja ganz schön. Ne? Sonst haben wir das Thema heute so ein bisschen ausgespart mit den 95 Thesen. Können die Leute vielleicht auch schon nicht mehr hören, jetzt so im Lutherjahr. Ne? Haben wir uns mal auf andere Aspekte konzentriert. Und gleich um die Ecke von der Schlosskirche haben wir ja auch Das Schloss.
Ganz genau. Die heißt ja Schlosskirche, weil sie als Nordflügel des Schlosses gebaut worden ist. Das Interessante mit dem Turm ist, dass das eigentlich kein Schlosskirchenturm ist, auch wenn er heute so aussieht. Aber wie man auf dem Bild hier sehr schön ist, da herzlichen Dank ans Mosaik, dass Sie das nochmal zeigen. Tatsächlich waren das zwei gleich große Türme, und zwar die Wohntürme vom Kurfürsten und seiner Familie. Also da haben die drin gewohnt, deshalb sieht man auch, dass dort drin gesprochen wurde.
Ja, in solchen Türmen. Gut, noch ein bisschen weiter auf unserem Rundgang durch Wittenberg sind wir zu einer ganz besonderen, zu einer besonders delikaten Ausgrabungsstätte gekommen. Das dürfen Sie gerne erzählen, Frau Müllmann.
Ja, das war so eine ganz spannende Geschichte. Ja, also jahrhundertelang, naja gut, ganz so viel nicht, aber immerhin so ungefähr 200 Jahre lang, haben ja Archäologen und Historiker im Zusammenhang mit Luther nach einem Ort gesucht, nämlich Luthers Klo. Jetzt werden Sie sagen, wieso denn das? Aber Luther hat selber also mal geäußert, dass ihm einige der wichtigsten Gedanken in seinem Leben, unter anderem auch reformatorische Ideen, also auf der Toilette eingefallen sind. Deshalb haben natürlich alle gehuckt, Mensch, hier das Schwarze Kloster, also wo Luther gewohnt hat, wo er dann auch mit seiner Familie lebte, das gab es ja mal, aber man hat es lange nicht gefunden. Tatsächlich erst bei Ausgrabung vor so ungefähr 15 Jahren ist es gefunden worden, und seitdem wird es extra mit Spiegel gezeigt, damit auch alle mal schauen können, wie der große Reformator auf Toilette gegangen ist. Weiß ich nicht, ob man das so sein möchte, dass man das in 500 Jahren möchte ich nicht, dass die Leute sich meine Toilette anschauen. Also er tut mir ein bisschen leid da.
Naja, aber wir haben es auch ganz diskret gelöst im Mosaik, gucken Sie mal. Also wir sind jetzt nicht wirklich bis hinter die Tür gegangen, sondern haben das so ein bisschen symbolisch dargestellt. Das reicht auch. Aber zu Luther gibt es ja im Mosaik auch noch einiges zu erzählen, und er ist noch auch in vielen anderen Situationen zu sehen. Und bei der Entwicklung von Luther haben Sie uns natürlich auch besonders geholfen, Frau Müllmann, mit diesen Vorlagen zum Beispiel. Ne?
Ja, wir haben natürlich, die Möglichkeit gehabt, durch die Zusammenarbeit mit den großen Museen und Stiftungen in der Hinsicht einen Zugriff auf viele der Cranach-Porträts von Luther zu haben, die aus unterschiedlichen Zeiten stammen. Aber die meisten stammen eben aus der Zeit nach der Reformation, relativ spät schon, die meisten sogar aus der Zeit nach seiner Ehe mit Katharina von Bora, die Luther noch mal sehr stark auch äußerlich verändert hat. Ja, da hat er dann eine Frau gehabt, die gut Bier brauen konnte, sehr gut gekocht hat. Das hat sich dann schon bemerkbar gemacht. Nein, das war es natürlich nicht. Er hat als Mönch sehr asketisch gelebt, muss man sagen. Also hat oft gefastet, hat wenig bis kein Fleisch gegessen. Und das macht sich natürlich bemerkbar. Und Luther war als junger Mönch sehr, sehr schmal, geradezu dünn, während er dann natürlich im Alter nur gut und feist, so wie er auch auf Denkmälern dargestellt wird. Man sieht es gerade an den späteren Bildern relativ gut. Und da war natürlich die Schwierigkeit, dass man ja den jüngeren Luther darstellen musste.
Das war sogar nicht nur die Sache, dass wir den jüngeren Luther brauchten, sondern es gab da ja noch so andere Problemchen mit seinen Haaren, Andreas. Kannst du dich da noch dran erinnern? Was Nils
sich
da...
Ehrlich gesagt nicht, nee.
Ach Mensch, Andreas.
Nee, stimmt. Klaus, da bin ich jetzt nicht noch vorbereitet auf diese Frage.
Was war da nochmal mit Luther bei der Entwicklung der Figur?
Du sprichst auf die Haarfarbe an.
Nils wollte den doch nicht so ganz in Schwarz haben.
Ob es damals schon L'Oreal gab oder sowas ähnlich?
Nein, natürlich nicht, sondern der ist ja wirklich ganz in Schwarz gekleidet schon, der Luther, auch noch mit einem schwarzen Hut. Und wir haben so ein bisschen so ein paar Zeichnungen und Bilder von ihm gefunden, wo die Haare so einen rötlichen Touch hatten, wo wir so dachten, oh ja, bitte, bitte wenigstens etwas Farbe in dieser Figur. Aber da hat Frau Müllmann uns dann leider auf die Finger geklopft und gesagt, nee, lasst mal gut sein, der hat wirklich sowas von erwiesenermaßen dunkelbraune Haare gehabt. Und da mussten wir halt in den sauren Apfel beißen, ne, und ihn auch noch mit dunklen Haaren ausstatten.
Ja, wobei sie auf der Skizze, die ich zu sehen bekommen habe, wirklich sehr rot waren.
Okay, zugegeben, gebe ich zu.
Wir können das ja auf die Koloristen schieben.
Ja, stimmt.
Die heute überhaupt noch gar keine Erwähnung gefunden haben.
Nein, die Koloristen kolorieren ja auch erst zum Schluss und noch nicht mal bei den Figurinen, ne? Aber die Koloristen, waren die eigentlich auch mit bei unserem Ausflug?
Nein, waren sie nicht.
Nee, ne, aber die waren eingeladen, die sollten mitkommen. Hier, das war noch eine sehr interessante und lustige Station. Das war nämlich früher mal ein Friedhof eigentlich, haben Sie uns erzählt, Frau Mühlmann, ne?
Ja, das sieht man jetzt nicht mehr, aber wie in den meisten Städten um die Stadtkirche herum war natürlich der alte Friedhof der Stadt auch so, dass wirklich die Grabplatten auf dem Erdboden waren. Man sieht es also hier sehr schön umgesetzt im Mosaik und man sieht, dass da viel los war. Auch das wissen wir wieder aus den Dokumenten des Stadtrates, dass es also mehrere Beschwerden gab über Ruhestörung, würde man heute sagen, auf dem Friedhof. Es gab Beschwerden, dass Studenten da hingegangen sind und heimlich in der Fastenzeit getrunken haben, Karten gespielt haben, was eigentlich verboten war, Glücksspiel, ja, solche Sachen. Und was war auch beliebt, deshalb Steuerparadies. Es gab genaue Regeln, wenn man Verkaufe tätigte. Also immer, dann musste man, ja, man musste immer ein bisschen Steuern auf jeden verkauften Gegenstand, auch wenn man an seinen Nachbarn was verkaufte, bezahlen an die Stadt. Denn solche Verkäufe durften nur auf dem Markt getätigt werden. Und da hat man auf dem Markt natürlich auch aufgepasst. Da ging so der Markttreiber rum, also der Steuereintreiber, und hat da auch immer schön eingesammelt und überall mit kassiert. Natürlich wollte man diese Sache auch gerne sich ersparen. Und es gab einen Ort in der Stadt, wo das städtische Steuerrecht, würde man heute sagen, nicht galt. Und das war der Friedhof. Ja, naja, und wenn man dann jetzt so mal zufällig sein Schwein beim Besuch des Grabes des Urgroßvaters, ja, mitgenommen hat, und dann kommt also der Metzger von schräg gegenüber, der gerade also von einem entfernten Vorfahren mal schauen will, ob das Grab noch in Ordnung ist, und sagt, ach, guck mal, das ist aber ein schönes Schwein, was du da dabei hast. Und dann sagt der Bäcker, ja, ja, ich wollte es eigentlich verkaufen, ich brauche es ja nicht mehr. Und der Metzger, Mensch, ich wollte sowieso gerade ein neues Schwein kaufen. Also da musst du jetzt nicht extra, also ich nehme es einfach gleich mit. Ne? Ja, so wurde das dann gehandelt. Gab aber dann doch immer mal Tage, wo der Stadtrat sehr streng durchgegriffen hat. Und sogar Luther hat sich darüber beschwert, dass die Leute also die Würde des Friedhofs nicht mehr so richtig akzeptieren würden.
Also man kann sich gut vorstellen, wenn man Ihnen so zuhört, Frau Mühlmann, dass das ein amüsanter Tag für uns in Wittenberg war, der uns sehr gut unterhalten hat. Und deshalb haben wir auch viele dieser Geschichten, die wir an diesem Tag erlebt haben, auch mit in dieses Buch gepackt und in diesem Buch versteckt. Und zwar auf eine ganz besondere Art und Weise. Und die erzählt jetzt Klaus nochmal, ne?
Ja, Sie haben ja bestimmt mitbekommen, wenn wir hier so ins Reden kommen, ins Schwärmen kommen und Frau Mühlmann dann die ganzen Episoden aus Wittenberg erzählt oder anreißt, dass es ganz, ganz viel mehr Storys noch gibt, die man in diesem Comic gar nicht unterbringen kann. Und was wir eben vor zwei Jahren angefangen haben, das ist, dass wir versucht haben, diese ganzen Hintergrundinformationen, die es eben zu den Zeichnungen gibt, die es zur Geschichte gibt, die es um die Recherchearbeiten gibt, die auch alle dann vielleicht unseren Lesern ein bisschen näher zu bringen. Und da haben wir eine App entwickelt, eine App, die auf einer ganz bestimmten Technologie basiert. Das ist ein komisches Wort, heißt Augmented Reality. Keiner kann damit richtig was anfangen, aber das ist es so. Aber was die App kann, mal ganz kurz hier ein paar Blätter durch dieses Buch, und auf verschiedenen Seiten findet man eben ein schwarzes Auge. Dieses schwarze Auge hat technisch überhaupt keine Bedeutung, sondern erzählt eigentlich nur oder zeigt dem Leser, pass mal auf dieser Seite kannst du noch ein paar Dinge mehr finden oder entdecken. Und dazu gibt es eben eine App, die wir entwickelt haben. Das ist, die App heißt Mosaic Magic. Die lädt man sich auf sein Tablet oder auf sein Smartphone. Und wenn man diese App startet und das Smartphone auf diese Seite hält, dann startet eben von alleine ein kleiner Videoclip zum Beispiel oder eine Slideshow über die Hintergrundinformationen. Man sieht, wie zum Beispiel ein Zeichner genau diese Figur gezeichnet hat oder wie hier im Beispiel, welches Recherchematerial wir in den Archiven gefunden haben, um eben diese Figuren zeichnen oder richtig umsetzen zu können. Und diese Augen, die gibt es in jedem Heft ungefähr so 5, 6, 7 Mal und mit ganz unterschiedlichen Inhalten, unter anderem auch mit Videoclips, die wir ja, auf unserem ersten Rundgang durch Wittenberg, also unserem ersten Crashkurs über Luther eben erfahren haben. Und probieren Sie es einfach mal aus. Die App ist kostenlos, gibt es auf für die Android-Geräte, gibt es für die Apple-Geräte. Und ja, lassen Sie sich mal überraschen, was alles zusätzlich noch im Mosaik zu entdecken ist.
Da jetzt die Zeit schon so ein bisschen drängt und sicherlich gleich die nächsten Leute hier kommen wollen, wollen wir nur noch mal darauf hinweisen, dass ihr uns auch gerne an unserem Stand besuchen könnt. Der ist
da hinten.
Der ist in der Reihe H, Reihe H irgendwas, ne? Also so, der ist hier gleich um die Ecke, das sollten wir schon mal wissen,
Klaus. Tolle Reklame.
Ja, wir haben ihn doch gefunden.
H300, ja, wir haben ihn gefunden. Ne? Ja. Genau. Also da kann man auch noch mal in Ruhe einen Blick in das Buch werfen und auch in all die anderen Sachen, die wir noch mitgebracht haben hier zur Messe. Vielleicht, was sagt die Zeit, können wir noch mal ganz kurz für Fragen öffnen? Wenn es noch ganz dringende Fragen gibt, können wir es auch im Anschluss hier noch mal machen. Oder wenn jetzt jemand noch eine große Frage für die Runde hat, sehr gerne. Ansonsten danken wir recht herzlich für die Aufmerksamkeit und freuen uns, wenn wir noch gleich kurz ins Gespräch kommen oder so. Ja? Einen schönen Messetag noch und wir freuen uns, euch am Stand zu sehen. Ja,
ja, vielen Dank fürs Kommen. genannt.
Im Jahre 1741.
Ja, guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich darf Sie um Aufmerksamkeit bitten für die Sächsische Landeszentrale für politische Bildung. Es geht weiter mit der Reformation, aber auf eine andere Art. Sie wissen ja, dass im Lutherjahr jetzt viel mit Reformation unterwegs ist. Es gibt aber ein aktuelles Thema in unserer Gesellschaft, was auch uns alle beschäftigt, nämlich Migration, Auswanderung, Einwanderung. Und das Projekt, das wir Ihnen vorstellen wollen, gleich das bringt beide Dinge zusammen. Man könnte sagen, dass das Mutterland der Reformation, so vermarktet sich ja Sachsen im Moment, Gottes eigenes Land trifft in diesem Projekt, nämlich Amerika. 1741, 42 fährt ein protestantischer Theologe nach Pennsylvania, um dort eine Kirche, eine lutherische Kirche zu gründen. Und diese Geschichte ist Roman geworden im Jahre 2011 von Eberhard Görner. Ist jetzt ein Theaterstück an den Landesbühnen Sachsen und wird eine Graphic Novel. Und zu dem Theaterstück und zur Graphic Novel möchten wir Sie einladen, schon mal hineinzuschauen im wahrsten Sinn des Wortes und dadurch Zeuge zu werden eines etwas anderen Reformationsgedenkens als das, was wir in manch anderen Ständen heute auf der Buchmesse hören. Wir sind nämlich einerseits in der Vergangenheit und gleichzeitig doch ganz in unserer Gegenwart mit dem Thema Fremdheitserfahrung, kulturelle Begegnungen, Respekt vor Fremden oder eben kein Respekt vor Fremden. Aber genug der Vorrede. Ich gebe das Wort an meine erste Gesprächspartnerin und unseren ersten Gast, Jane Taubert von den Landesbühnen Sachsen aus Radebeul, die mit dem Theaterstück engstens verbunden ist als Projektmanagerin und die Sie darüber informieren möchte auf verschiedene Art.
Ja, vielen, vielen Dank. Wie gesagt, mein Name ist Jane Taubert, Landesbühne Sachsen in Radebeul. Wir präsentieren zum Reformationsjubiläumsjahr 2017 ein besonderes Theaterstück, was auch unter anderem vom Bundesministerium für Kultur und Medien gefördert wurde. Das Stück In Gottes eigenem Land basiert auf einer Buchvorlage, ein historischer Roman von Eberhard Görner, erhältlich im Mitteldeutschen Verlag, In Gottes eigenem Land. Es erzählt, wie gesagt, die Geschichte von dem lutherischen Pastor Heinrich Melchior Mühlenberg, der in 1742 von Gotthilf August Franke in die englischen Kolonien, also sprich nach Amerika, verschickt wurde, um dafür zu sorgen, dass die kleinen lutherischen Gemeinden dort sich organisieren konnten, dass die Welle von deutschen Auswanderern dort auch eine kirchliche Heimat finden konnten. Die Landesbühne Sachsen werden diese Geschichte, dieses Theaterstück auf die Bühne bringen in einer sehr großen, international besetzten zum Theaterstück, eine Inszenierung. Vielleicht bevor ich mehr zu den Details der Inszenierung an sich erzähle, würde ich Ihnen sehr, sehr gerne einen Film zeigen, ein kurzer Film, etwa 8 Minuten, der Sie dann in die Welt dieser Geschichte hineinführt. Sie hören auch einige Schauspielerstimmen, die auch dann aus dem Stück erzählen, was sie dann sehen, was sie empfinden. Und hinterher, da können wir nochmal über das Weitere sprechen. Vielleicht erstmal der Film ab, ja?
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.